Liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist der Pfarrer Hans Spiegel aus Bischofshofen in Österreich und Sie hören das Tagebuch eines Pfarrers. Am Sonntag lade ich Sie ganz herzlich ein um 16 Uhr nach St. Johann im Pongau auf den Russenfriedhof. Gestern habe ich schon beschrieben, wie Sie dorthin kommen und das ist eben dieses kleine Areal von Hecken umgeben, ein paar Bäume stehen drinnen. Heute ist eine durchgehende Grasdecke dort und dort stehen ein paar Mahnmale der Sowjetarmee. Steht auch ein Stein dort, den dann das spätere Jugoslawien hat aufrichten lassen. Und auf diesem sehr kleinen Gebiet, das ist wirklich klar, dieser Russenfriedhof, liegen, um es genau zu sagen, 3542 Menschen beerdigt. Gute 3000 waren Russen, der Rest im Großen und Ganzen Serben, der Armee Titos, der Partisanenarmee, die da versucht haben, die deutsche Besatzung aus Jugoslawien hinauszubringen. Es sind nur 4 Franzosen dort beerdigt. Und das ist eine sehr, sehr eindeutige Aussage. Das Ganze war das Massengrab des Stalags in St. Johann im Pongau. Und dieses Stalag ist also eine riesige Anlage gewesen. Man merkt, es beginnt also fast beim heutigen Bahnhof, bei der Brücke und zieht sich hinüber, also wirklich ein weites Stück. Da kommst du schon fast auf die Hälfte nach Bischofshofen hinüber. Das war ein riesiges Stalag. Stalag ist ein sogenanntes Stammlager. Das war ein Kriegsgefangenenlager, von wo aus die Soldaten, die Gefangenen, zugewiesen wurden irgendwelchen Industriebetrieben oder irgendwelchen Bauernhöfen, wo also landwirtschaftliche Arbeit gemacht worden ist. Und wenn die erkrankt waren oder es wäre der Bedarf nicht mehr gewesen, was im Zweiten Weltkrieg eh nicht vorgekommen ist, dann sind die eben dorthin zurückgekommen. Das ist ein Stalag, ein Stammlager, also von dort irgendwo hinwegschickt und wieder zurück. Obwohl auch sehr viele Franzosen dort waren, auch Engländer, dann ein paar Amerikaner, Norweger, war die Situation die, dass praktisch genommen ja nur die Russen und die Serben dort in solchen Massen gestorben sind. Das deswegen, weil die Genfer Konvention, die auch den Umgang mit Kriegsgefangenen vorschreibt, auf die Untermenschen, unter diese Kategorie fielen alle Slawen, nicht angewandt wurde. Ja, meine Lieben, dort werden wir uns treffen. Und wir werden uns treffen unter einer ganz besonderen Fragestellung. Also es gibt da in St. Johann eine ganz eigenartige Geschichte, die Hauptstraßen de facto, also heißt Hauptstraße, die zweitwichtigste Straße, heißt Hans-Kappacher Straße. Dieser Hans-Kappacher war ein fanatischer Nazi, der es zum Beispiel auch zusammengebracht hat, dass St. Johann im Pongau unter den Nazis umbenannt wurde in Markt Pongau. Das St. Johann, das war ihm viel zu christlich, der war ein richtiger Horter. Der hat also mit diesem jüdischen Scheiß Christentum auch nichts zu tun haben wollen. Und das Spannende dran ist, der ist in den 50er Jahren dann noch einmal zum Bürgermeister gewählt worden. Und in St. Johann gibt es eine sehr große Spannung drinnen. Da gibt es eine kleine Gruppe von Leuten, die also sich sehr, sehr engagiert für das Gedächtnis an die Nazi-Zeit. Und da gibt es sehr viele Leute, die da nicht so drauf einsteigen. Und jetzt ist eine ganz, ganz spannende Frage, warum steigen die nicht drauf ein? Vor 2 Jahren hatte ich eine Beerdigung. Und da sind dann die Söhne da gesessen, dieser alten Dame, das war eine Berlinerin. Und die ist damals aus dem zerbombten Berlin Ende 44, nach St. Johann im Pongau ausgesiedelt worden, weil da hat es ja keine Bombenangriffe gegeben, weil da gab es nichts zum Bombardieren. Und die hat man da untergebracht in einem heute völlig herabgekommenen Gasthaus, Hotel, das war damals gar nicht so schlecht. Und die macht eben in der Früh, nachdem sie also in der Nacht angekommen war und dann das Zimmer bezogen hatte, das Fenster auf, schaut hinaus und schaut in dieses Stalag. Und von diesem einen Anblick ist die nie mehr wieder losgekommen. Die Söhne haben mir gesagt, das hat sie niemals überwunden. Sie hat bis ins hohe Alter ein-, zweimal in der Woche haltlos zu weinen begonnen, weil ihr diese armen Menschen so unglaublich leid getan haben. Diese Geschichte hat mich sehr berührt und seitdem ich sie gehört habe, sage ich die immer wieder. Und es ist unfassbar, was einem in St. Johann im Pongau ja entgegenkommt, wenn man das erzählt. Sitzt sie beim Lions Club Abend dort und erzählt das, hört ein älterer Herr am Tisch zum Essen auf und sagt, weißt Pfarrer, ich war ja damals ein junger Bub, ich bin hinübergefahren nach Zell am See ins Gymnasium und jeden Tag, wenn ich da eingestiegen bin in den Zug und wenn wir da gefahren sind, da hat man vom Zug aus hineingesehen. Und was ich damals gesehen habe, das war so unglaublich furchtbar, das kann ich gar nicht erzählen. Letzten Gottesdienst in St. Johann beim Meditationsgottesdienst von der Frau Dr. Mohr habe ich dann am Schluss noch die Leute, die da waren, eingeladen, also am Sonntag um 16 Uhr sich dort zu versammeln. Gehen wir hinaus und ich erzähle wieder diese Geschichte. Kommt eine Dame auf mich zu, ganz eine liebe, fesche Dame, die hätte ich gar nicht so alt geschätzt, und die sagt, damals war ich ein Kind, da bin ich spazieren gegangen, das haben wir da draußen gespielt, und dann haben wir geschaut und da haben wir gesehen, die haben was ausheben müssen, und dann haben sie sich daneben hingestellt und dann hat man ihnen in den Rücken geschossen. Es gibt keinen alten St. Johanna, dem du diese Geschichten nicht erzählst und der nicht sofort kreidebleich wird und darauf einspringt. Ich habe noch keinen Nazi dort getroffen. Es gab ein paar, aber die sind eh bekannt. Aber wenn du einem dieser Menschen, die damals schon in St. Johann gelebt haben, die sind natürlich von den Evangelischen ganz, ganz wenige, weil die sind erst alle nach dem Zweiten Weltkrieg zugezogen, diese Geschichte erzählst, dann verschlagt es denen bis heute die Rede. Dieser Stalag war extrem gut einsehbar. Die Bundesstraße führt ja hoch, ja, 20, 30 Meter über dem Niveau von dem Stalag drüber, und du hast da hineingeschaut. Du hast vom Bahndamm, der ist 4, 5 Meter höher als dieses Niveau, wunderbar hineinsehen können. Und man hat das öffentlich gemacht. Und warum hat man das öffentlich gemacht? Das hat einen ganz, ganz einfachen Grund. Man wollte zeigen, was mit Menschen passiert, die gegen das Regime sind. Was mit den Gegnern passiert. Verstehen Sie, es wäre ja die leichteste Übung gewesen, diese hohen Zäune, die dieses Stalag umgeben haben, mit irgendeinem Schilf oder Holz oder Papier oder sonst irgendwas uneinsichtig zu machen. Nein, man wollte es nicht. Man wollte, dass jeder, der vorbeikommt, sieht, was den Gegnern geschieht. Es gibt so viele Menschen, die Opfer dieser Gewalt geworden sind, ohne dass sie jemals das Stalag betreten haben, ohne dass sie Gefangene waren, ohne dass sie jemals auffällig geworden wären. Es hat gereicht, das zu sehen. Die Menschen haben das bis heute in ihrer Seele drinnen und sie leiden schwerst an ihrer Seele. Also gerade die damals Kinder waren oder Jugendliche waren, biegsame, prägbare Seelen, das kann man sich nicht vorstellen, was diese Menschen noch immer in sich herumschleppen. Dass so jemand natürlich, wenn man ihm anspringt und sagt, warum haben Sie nichts dagegen getan, sagen wird, ich habe ja nichts gewusst, ist klar, weil er wusste haargenau, was mit ihm geschieht, wenn er etwas getan hätte. Das ist die Realität, das ist die verdrängte Realität und eine Realität, die leider heute in St. Johann im Pongau noch immer total verdrängt wird. Gerade von jenen verdrängt wird, die sich jetzt im Sonnenschein ihrer eigenen Rechtschaffenheit ahlen, das Leid dieser Gefangenen dazu benutzen, um sich heute hoch zu stilisieren als die großen Kämpfe gegen den Nationalsozialismus, von Leuten, die nicht einmal zuhören, die niemals überhaupt in Fähigkeit bis entwickelt haben, offenkundig mal zu fragen, wie haben denn Sie das erlebt? Sind Sie vielleicht ein Opfer? Nationalsozialismus war etwas Unfassbares. Aber in Wirklichkeit ist das jede Diktatur auf der Welt. Das war das Regime von Papa, Mama und Baby Doc Duvalier damals in Haiti. Das geht heutzutage im Kongo ab, wo die Flüchtlinge schon in den Dschungel geflohen sind, aus lauter Angst und Panik, dass sie jetzt reihenweise allesamt ermordet werden. Das passiert überall auf dieser Welt. Das passiert jetzt im Irak, wo die eine Gruppe die andere Gruppe in Luft sprengt und frage nicht, was in Afghanistan geschieht. frage nicht, was in diesen vielen Orten dieser Welt geschieht, von denen wir einfach keine Nachrichten haben, weil die sind so weit hinten und die sind irgendwo so unwichtig, dass sie bei uns in den Nachrichten, in den Zeitungen doch eh nie auftauchen. Opfer. Jede Gewalt hat Opfer. Jede Gewalt zieht Opfer nach sich. Und zwar, und das müssten wir doch als Christen endlich lernen, das müssten wir es uns doch endlich gelingen, in dieser Gesellschaft durchzusetzen, nicht nur der, der geschlagen wird, nicht nur das geschlagene Kind, sondern genau so das Kind, das daneben steht und das mitkriegt. Nicht nur der Mensch, der im KZ zugrunde kommt, sondern genauso der Nachbar, der plötzlich vorgenau weiß, der jüdische Nachbar ist weg, ich halt lieber die Goschen, ich habe Todesangst, weil wenn ich jetzt was sag, dann ist es aus. Meine Mutter hat mir einmal erzählt, die war eine sehr gebildete Frau, aber sie hat mir erzählt, sie hat im Zweiten Weltkrieg schon da gewohnt, wo ich dann aufgewachsen bin. Und da heißt er weiter, da war einer, der war immer schwarz anzogen und der hat einen Totenkopf auf der Koppen oben gehabt. Und sie hat nicht genau gewusst, wer das ist, aber sie hat sich vor dem zu Tod gefürchtet. Ja, sie war keine sehr gebildete Frau, sie hat nicht sehr viel Dinge eigentlich gecheckt, aber eins hat sie sofort mitgekriegt. Ein schwarz anzogener mit dem Totenkopf oben auf der Mütze, bei dem halte ich lieber die Goschen. Da passe ich mich lieber an, sonst bin ich dran. Die Opfer der Gewalt sind unter uns. In unfassbarstem Ausmaß. Denn jede Gewalt, meine Lieben, zieht Opfer nach sich. Und es ist für mich eine zutiefst bedrückende Situation, dass bis heute diesen Opfern keine Würdigung geschieht. Gerade mal denen, die sie wirklich dann gezwungen haben, ihr eigenes Grab auszuheben, um ihnen dann in den Kopf zu schießen. Ja, da wird noch ein bisschen geredet, da gibt es noch ein paar Ausstellungen und so weiter und so fort. Aber es wird nicht von den vielen, vielen, vielen geredet, die in unendliche Angst und Panik versetzt worden sind, weil sie so etwas vielleicht zufällig gesehen haben, weil sie es gehört haben oder weil sie es einfach nur gesamtgesellschaftlich gespürt haben, jenen Menschen, die heute noch unter uns leben und die mit Albträumen schreiend und schweißgebadet in der Nacht aufwachen. Wir, meine Lieben, wir als Christen, wir haben eine Aufgabe in dieser Welt zu verkündigen, dass jegliche Gewalt Opfer nach sich zieht. Und wir müssen nicht nur die direkten, sondern auch die indirekten Opfer dieser Gewalt würdigen. Sie endlich sprechen lassen über die Gewalt, die ihnen angetan wurde, sie in die Arme nehmen und für sie da sein. Unser Protest gegen die Gewalt in der Welt, wenn wir es uns überhaupt trauen, wenn wir uns überhaupt Zeit dafür nehmen, wird erst in dem Moment glaubhaft, wo wir nicht unterscheiden zwischen den großen Opfern der Gewalt, denen die tot sind, die kann man immer irrsinnig leicht vereinnahmen, weil die können sich nicht mehr wehren, und den kleinen Opfern, denen ja angeblich gar nichts geschehen ist, denen man das verschweigt, denen man es nimmt, ein Opfer zu sein, denen man noch ins Gesicht schleudert. Warum haben sie nichts getan? Ha? Warum haben sie nichts getan? Sind selber Nazi gewesen? Ha? Jenen, die gesehen haben, was damals in diesem Lager passiert ist, und jenen, die bis heute darunter leiden. Wir werden uns am Sonntag um 16 Uhr dort versammeln und wir werden versuchen, endlich allen Opfern Gerechtigkeit zu geben. Einen gesegneten Abend Ihnen allen.